RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, und schon wieder zwei Wochen vorbei. Unsere neue Aufnahme steht an. Ich bin hier heute in Berlin. Heute ein bisschen regnerisch, gestern noch die Sonne genossen und bin auch, Wolfgang, da bei dem Haus auf Schwarzkopf vorbeigegangen, habe da reingelugt in den Laden. Da hast du ja auch letztens ausführlich einen Podcast gemacht. Richtig spannend, das jetzt auch nochmal dann live zu sehen und da vorbeizugehen. Ihr seid ja, glaube ich, auch wieder in euren Heimathäfen, nachdem ihr beide ein bisschen Italo-Flair jetzt mitgebracht habt, Heidi und Wolfgang.
Ja, genau, ja. Italien is over now.
Italien is over. Ja, bei mir auch, aber ganz, also ich bin in meiner richtigen Heimat Graz jetzt gerade, weil ich diese Woche ein Design-Battle habe und da mitmache, aber ich bin zumindest auch schon in Österreich.
Sehr gut. Dann sind wir heute wieder an drei verschiedenen Orten unterwegs und haben wieder auch aus den verschiedensten Ecken der Welt einiges an News für euch zusammengesammelt. Und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Kennzahlen haben wir jetzt ein bisschen weniger, da wurde nicht so viel in den letzten beiden Wochen veröffentlicht, aber ein paar interessante Pressemeldungen haben wir. Fangen wir mal an mit der Firma Zara. Also Zara hat sich jetzt entschlossen, eine Gebühr zu nehmen für die Retouren, die sie aus dem Online-Store verkaufen. Das machen sie zunächst nur in UK. In UK sozusagen sind natürlich wie in anderen Ländern auch in der Pandemie die Online-Umsätze durch die Decke gegangen und das belastet die Unternehmen in den Abwicklungskosten. Jetzt hat Zara sich entschlossen, 1,95 € pro Retoure zu nehmen. Das sind rund 2,30 Euro. Aber man kann nach wie vor die Artikel kostenfrei im Geschäft zurückgeben. Ja, ja, wie gesagt, das ist, dass ein hoher Kostendruck lastet auf den Unternehmen, das ist nicht nur bei Zara so. Die Retourenquoten bewegen sich ja im Fast-Fashion-Bereich oder im jüngeren Fashion-Bereich bei deutlich über 50%. Also jedes zweite Teil wird zurückgeschickt. Und wenn es nichts kostet, dann ist man natürlich bei seiner Auswahl und Hin- und Herschicken natürlich besonders freizügig. Ich gehe mal davon aus, dass sich vielleicht dann doch einige Kunden entscheiden werden, die Dinge im Laden abzugeben, weil 2,30 Euro ist ja auch eine Menge, die man wieder zurückgeben muss. Ja. Aber ohne Zusatzkosten kriegt man offensichtlich auch online nicht richtig profitabel. Und gespannt bin ich jetzt, wann wir das auch in anderen Ländern sehen werden, wie zum Beispiel in Deutschland. Da ist es ja noch nicht eingeführt. Ja.
Das ist echt spannend, weil ich meine, ich kenne das auch von Freundinnen. Ich bin ja jetzt nicht so diejenige, aber die kaufen sich ja dann teilweise auch ein paar Schuhe in den verschiedensten Farben oder dann die Hose dann auch mal in vier Größen, wenn die dann online einkaufen. Und dann wird er natürlich automatisch dann so viel zurückgeschickt. Da bin ich auch noch nicht so ganz auf den Dreh rausgekommen, wie sich das dann auszahlt, das dann alles irgendwie kostenfrei da immer mehr zurückzunehmen von den Brands.
Ja, das muss ja alles zurückgenommen werden, neu verpackt werden, teilweise neu gebügelt werden oder einmal durch einen Dampfstrahler durchgeschickt werden, damit es wieder sauber ist und so, ne? Aber es ist klar, der Größenausfall bei den Modeunternehmen, der ist halt immer noch sehr unterschiedlich. Ne? Eine M ist nicht immer eine M, das kann mal ein S sein, kann mal ein L sein, das wissen die Kunden.
Ja, klar.
Und bestellen dann auch entsprechend mehr. Und und so wie man in die Kabine reingeht, mehr Teile mitnimmt, bestellt man auch online mehr.
Ja.
Naja, und ich finde es eigentlich, ich hatte mich neulich das erste Mal geärgert, als ich bei Uniqlo was bestellt hatte und musste dann für die Rücksendung Geld bezahlen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann muss ich sagen, es ist eigentlich richtig, weil die Belastung für die Umwelt wird deutlich reduziert. Man sollte vielleicht vorher wirklich darüber nachdenken, was man braucht, ja, und ob man dann vielleicht das ein oder andere Teil doch im Laden kaufen kann oder zumindest dort zurückgibt.
Ja. Ganz genau. Ja. Total richtige Entwicklung, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, und dann finde ich, gab es noch eine sehr interessante Meldung von IKEA. Und zwar hat IKEA sich entschlossen, sag mal, über 3 Milliarden Euro bis Ende 2023 in die Veränderung ihres Geschäftsmodells zu investieren. Was heißt jetzt Veränderung des Geschäftsmodells? Also in so einem Interview hat einer, der für den Retail-Bereich zuständig ist, Tölger Önkü, hat mit betont, dass man zukünftig als Learning aus dem ganzen Online-Bereich sagen wird, okay, wir werden in den Städten die Anzahl der IKEA-Stores ausweiten, also die mitten in der Stadt sind, ne? Kennt man ja so kleine, so wie wir hatten ja darüber berichtet, Wien zum Beispiel, oder gibt es auch in Hamburg, gibt es auch einen in einem Vorort. Dafür wird man die klassischen IKEA-Stores, die auf der grünen Wiese sind, mit einer zum Teil anderen Funktion belegen. Also das heißt, man wird dann die alten, in Anführungsstrichen, IKEA-Stores teilweise nutzen, um dort ein Warenlager zu haben und von da aus quasi eine noch schnellere Verschickung und einen schnelleren Versand an seine Kunden garantieren zu können oder es dort abzuholen. Das heißt, also mal so in simpel gesagt, also in der Stadt gucke ich mir was an, lass mich inspirieren, kann aber nicht alles mitnehmen, außer den Kleinigkeiten, so Lifestyle-Produkte, und alles, was ein bisschen größer ist, wird dann sozusagen aus den außerhalb der Stadt liegenden ehemaligen Stores geliefert, entweder in diese City-Filiale zum Selbst, ich nehme es dann mit oder ich lasse mir das nach Hause schicken, je nachdem, wie es gerade passt, oder ich kann es dort abholen. Ja. Und gleichzeitig wird auch der Online-Bereich sozusagen ganz stark ausgebaut. Man hat in den letzten beiden Jahren schon den Online-Umsatz verdoppeln können. Aber trotzdem ist IKEA nicht der größte Möbelhändler. Das ist erstaunlicherweise Otto. So versucht man mit diesen Milliardeninvestitionen sozusagen sein Geschäftsmodell noch weiter zu aktualisieren. IKEA war auch relativ spät, was das Online-Verhalten anbelangt und den Ausbau des Online-Stores. Ich halte es auch für folgerichtig, wenn man merkt, dass die Läden außerhalb nicht mehr so gut laufen. Das war nämlich der Fall, wie das in der Vergangenheit war jetzt, dass man da eben sein Geschäftsmodell anpasst und die haben jetzt sozusagen dieses Modell vorgestellt. Ne?
Ja,
wie findet ihr das?
Ja, ich denke mir, Amazon wird neidisch sein auf die guten Flächen. Dann schon ja relativ nah an den Stadträndern dran oder in der Stadt, ne? Weil Amazon war ja auch, sag ich mal, mit viel Druck dran, sag ich mal, natürlich solche Verteilerzentren dann zu finden, auch innerstädtisch, um halt noch schneller am Kunden zu sein. Und da hat IKEA, sag ich mal, jetzt einen logistischen Vorteil, weil die ja schon einiges an Fläche besitzen, an guten Lagen, um dann auch schnell am Kunden zu sein. Also
ja, das kann ja gut sein, dass sie so schnell sind, ich weiß es nicht, aber dass du quasi in der City das aussuchst und du hast es dann 2 Stunden später zu Hause, wenn du auch dann wieder zu Hause bist.
Genau,
ne? Oder
genau.
Whenever it fits.
Musst du nicht den Druck machen, passt das jetzt ins Auto, muss ich einen Sitz rausbauen oder ähnliches. Und dann auch nicht das mühsam da diese Teile da zusammensuchen. Regal 4, Gang 5. Finde ich angenehm. Wird alles dann in einem geliefert und ja, man schleppt sich nicht ab und muss nichts herumchauffieren.
Ja, und wir als Kunden müssen uns dann auch so ein bisschen verabschieden von dem, was man jahrelang gemacht hat bei IKEA, ne? Die selber suchen und zurechtfinden und dann nochmal hinfahren, weil man hat natürlich die wichtigste Schraube, hat man vergessen.
Ist so. Aber ein bisschen so inspirierend, das, was mir, sag ich mal, Spaß gemacht hat, war so das durch IKEA gehen, inspirieren, da nochmal ein Kerzel und so mitnehmen, das dann in der Lagerhalle, das war dann eher so mein nicht-favorite-Part. Und dass so dieses Inspirieren und so durchgehen wird ja bleiben. Das kann man jetzt zum Beispiel im IKEA in Wien ja auch machen, im Städtischen. Ne?
Ja.
Da hat man ja also nochmal so eine Inspiration-Experience.
Genau, diese Räume, die sind, die kann man ja überall aufbauen. Mhm. Ne? Und da gibt es ja auch ich denke mal, genügend leerstehende Flächen von ehemaligen Kaufhäusern,
ja,
und Warenhäusern, in die man dann reingehen kann.
Du sagst das.
Ja, ja. Und Anna, Westbahnhof, warst du schon beim IKEA in Westbahnhof in Wien?
Ja, also da, war ich.
Das funktioniert ja eh schon so ähnlich. Nicht die kleinen Teile nimmst du mit, die großen bekommst du innerhalb, glaube ich, von 24 Stunden zugeschickt. Also ich glaube, das geht ja schon ganz gut dort. Mhm. Und ich meine, dort ist natürlich auch die Dachterrasse mit dem Blick über Wien etwas, was zieht, und das Hotel darunter. Also das ist schon ein gutes Konzept. Und ich glaube, man muss offen sein für neue Ideen und neue Umsetzungen.
Ja, der Self-Checkout hat mich ein bisschen genervt dort beim das war mühsam mit 15 Einzelteilen. Aber nein, ansonsten bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, dann das neue IKEA-Format.
Genau.
Ganz genau.
Sehr gut. Und wir bleiben in Wien, würde ich mal sagen, und kommen dann auch direkt in unsere nächste Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und auf diese Eröffnung kann ich sprichwörtlich hinunterschauen, weil schräg gegenüber von mir, von meinem Büro in der Spiegelgasse, hat sich jetzt Thomas Sabo in Wien niedergelassen mit seinem neuen Konzept, das sich nennt Saboteur. Ist ein Geschäft auf rund 150 Quadratmeter auf zwei Etagen in der Spiegelgasse Nummer 8. Sein großes weiteres Geschäft unter Thomas Sabo ist ja gleich in der Seilergasse, in der Parallelgasse, somit beide Formate gleich in unmittelbarer Umgebung. Die neue Schmuckmarke im Saboteur, die ist entstanden. Es war ja Lockdown, man konnte da nicht allzu viel tun. Thomas Sabo war offensichtlich, wenn man den Meldungen Glauben schenken mag, auf einer Mittelmeerinsel und hat dort in Ruhe neue Konzepte erprobt mit seiner Familie und hat dann eben diese neue Schmucklinie entworfen, die Spiritualität, Geometrie und auch für ihn einen ungewohnten Minimalismus darstellt. Er ist aber nicht alleine hinter der neuen Marke, sondern auch seine Frau Rita und sein Sohn Santiago. Rita Sabo zeichnet sich für die Kollektion Sacra verantwortlich, Vater und Sohn Elemental, und auch gibt es Body Jewelry, weil dieser neue Store in der Spiegelgasse beinhaltet auch ein Fine Piercing Studio. Ob es jetzt überhaupt noch eine neue Schmucklinie braucht oder nicht, also ich meine, das muss dann eh jeder selber entscheiden, aber ich glaube, dieser Unternehmer hat eben etwas versucht und sich erweitert und quasi ja ohnehin auch schon seine Hauptmarke erweitert mit Uhren, Sonnenbrillen, Parfums etc. und wird jetzt auch im Bereich Saboteur nicht in Wien allein bleiben, sondern auch Standorte in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, London und Paris aufmachen. Und das ist quasi wie ein, also eigenkapitalisiert, hat schon gute Startchancen, also werden gute Startchancen angetan, Logistik, Verwaltung etc. Man hat ja natürlich ein Stammunternehmen mit rund 1300 Mitarbeitern in der ganzen Welt und die machen ja einen dreistelligen Millionenumsatz. Also man kann gespannt sein. Wir bleiben in Europa, wir starten aber in eine andere Hauptstadt quasi. Wir gehen nach Paris. Und da wird ja, da sind ja die French Open vom 22.05. bis zum 5.06. Also das Roland Garros Turnier findet statt und Lacoste hat sich da etwas einfallen lassen, und zwar direkt an der Champs-Élysées Nummer 50 ein Geschäft mit 17.200 Quadratmetern. Also das ist jetzt viermal so groß wie der derzeitige Shop. Also das Flagship auf der Champs-Élysées ist ja nur ein kleines Stück weiter. Und das ursprüngliche gab es schon seit Anfang der 2000er Jahre. Und nun, wie gesagt, hat man den größten Lacoste-Store auf der ganzen Welt dort gebaut. Ich glaube, es ist sehr interessant, weil es war ja ein ehemaliges Kino auf Straßenebene in einem Gebäude aus den 1960er Jahren. Die Bilder, die man sieht, verheißen jetzt schon eine spannende Architektur mit dem Shop. Also man muss sich's anschauen natürlich. Lacoste war jetzt ein bisschen ruhig. Ich weiß nicht, wie ihr Lacoste die letzte Zeit wahrgenommen habt. Also ich jetzt eher weniger. Aber der Thierry Goubert, der Vorstandsvorsitzende der Muttermarke MF Brands Group, freut sich natürlich ungemein, dass es sich ausgegangen ist, dass eben vor diesem Tennisturnier auch noch dieser phänomenale, riesengroße, wunderbare Shop eröffnet werden konnte. Also wenn man in Paris ist, könnte man sich das anschauen.
Ja, das ist ja echt Wahnsinn. Also ich habe jetzt noch mal hier reingezoomt in deinen Bericht da, Heidi. 17.200 Quadratmeter, das ist halt echt eine Ansage. Habe es auch mal gleich ausgerechnet. Letztens hatten wir das noch mit Fußballfeldern. Wie viele Tennisfelder passen in den Store? Und ein Tennisfeld hat nämlich circa 670 Quadratmeter. Das heißt, es würden ja 25,6 Tennisfelder in diesen neuen Pariser Lacoste auch reinpassen. Lacoste damals auch, als ich noch jünger war, in der Schule war, hatte ich dann auch nochmal so die alten Lacoste-Röckchen da von meiner Mami, die Tennisröckchen da ausgegraben. Fand das immer relativ vintage und cool. Habe jetzt aber auch natürlich im Outlet sind die sehr präsent bei uns und in diversen Standorten. Und dadurch, dass das jetzt ja auch ein bisschen so Street-Style und ein bisschen Hipster auch aufgenommen hat, die haben ja auch coole Sachen. Nicht jetzt nur diese typischen Tennis-Lacoste-Shirts. Habe ich da schon auch ein paar Lacoste-Teile in meinem Kasten und bin da eigentlich der Marke sehr zugetan.
Typischer Verlauf von Marken, wenn sie durchhalten, so alte Marken, die kriegen dann irgendwann nochmal so ein schönes Revival und mit Innovation und neuer Kreativität geht es dann wieder aufwärts.
Genau, die Party muss weg und dann geht's bergauf.
Genau. Ja, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu einem Unternehmen, die altehrwürdig mitten in London sitzen und auch immer schon seit mehr als 100 Jahren durchhalten und vor allen Dingen innovativ sind. Es geht um die Firma Selfridges, in diesem Fall in London. Selfridges ist verkauft worden und die neuen Eigentümer und das Management wollen jetzt hier nochmal voll durchstarten. In dem Corner Shop, hatten wir schon ein paar Mal darüber berichtet, dass da Aktionen stattfinden, war bis Ende April so eine Installation zu sehen über die Zukunft des Handels mit Robotern und NFTs und sowas. Da ist jetzt seit Anfang Mai, wird dort eine Kooperation mit Jacquemus zelebriert. Die Marke des Designers, Simon Port-Jacquemus, legt ihre Idee eines vollautomatisierten Pop-Up-Stores neu auf. Das Projekt hat den Namen Le Bleu. Die haben das so gemacht, dass das nicht nur gestalterisch und designtechnisch spannend ist, sondern dieser Pop-Up-Store erlaubt, dass man 24/7 die Produkte sozusagen im rückwärtigen Bereich des Kaufhauses auch rausholen kann. Haben damit sozusagen auch so ein bisschen vielleicht schon Wege vorweggenommen, wie Handel in Zukunft aussehen könnte. Selfridges sagt selber, stellen sich ein auf eine sensorielle Unterhaltung, exklusive Produkte und nostalgische Momente. Vielversprechend, um da in die Welt von Jacquemus einzutauchen. Der Designer hatte schon im letzten Jahr in Paris einmal in Rosa so ein Projekt angestoßen, dann kam im Februar in Mailand das in Weiß dazu und jetzt in London in Bleu. Das ist teilweise im Schwimmbad, seinem Badezimmer nachempfunden und es geht um das Thema Wasser, was natürlich dazu besonders gut passt. Ja. Und wie gesagt, Selfridges nutzt nicht nur den Pop-Up-Store, sondern wir hatten da auch über mal berichtet, dass die so einen Weihnachtsstore quasi ja separat haben, der auf der gegenüberliegenden Seite und in der hinteren Straße, Moves Street, glaube ich, das ist schwer auszusprechen, Moves Street, eingerichtet ist. Und außerdem benutzt man die Räume von dem Old Selfridges Hotel, was eigentlich leer steht. Aber das nimmt Selfridges immer wieder zum Anlass, dort eben auch Flächen zu nutzen, um irgendetwas zu zelebrieren. Naja, und ich finde, Selfridges, die machen eben immer wieder neue Dinge, Aktionen, Events, erfinden sich neu, zelebrieren alles und zeigen damit, dass Einzelhandel alles andere als langweilig sein muss. Ja, und klar, man muss sehr viel dafür tun, aber die haben eben auch erkannt, einfach nur Ware ausstellen reicht nicht mehr, sondern es muss dieser Erlebnisfaktor da sein und das Neue, was die Kunden immer wieder bewegt, dahin zu gehen, weil sie sagen, Mensch, die haben sich bestimmt schon wieder was Tolles einfallen lassen. Ne? Vielleicht auch der ein oder andere Einzelhändler mal seine Gedanken nochmal schärfen, was kann ich denn machen, damit es bei mir immer wieder mal anders aussieht und nicht nur die Schaufenster verändert werden.
Ganz genau.
Definitiv.
Und man muss ja sagen, wir haben ja eh darüber berichtet, also wie du eh schon angekündigt hast, Wolfgang, Selfridges wurde ja verkauft eben an die Signa Holding vor einiger Zeit. Also, und ich glaube, die sind schon da sehr dahinter. Also ich glaube 50-50 Central Group und Signa Holding, die sind schon sehr dahinter, also auch sind ja auch die Eigentümer von KDW in Berlin unter anderem, machen jetzt in Wien auch gerade das KDW und die sind schon dahinter, dass da immer wieder Bewegung ist, dass die Kunden genau. Erlebnis bekommen. Also ich glaube, es kommt schon drauf an, auch natürlich, wie der Kopf denkt. Ja,
ja.
Auf jeden Fall.
Ja, und der Designer Jacques Muster ist ja ganz aktiv, ne? Anna, der hat da noch irgendwie eine Partnerschaft?
Ja, genau.
Vorbereitung.
Jacques Mühe macht hier wieder Schlagzeilen, genau, mit seinen pinken Pop-Up, genau, der ja in Paris war, da war ich ja drin. Das Coole ist ja, dass der das dann auch, sag ich mal, komplett pink schreibt und dann sind ja auch seine Taschen in der jeweiligen Farbe drin. Also ist ja, sag ich mal, ein super Bild, was ja auch Instagrammable ist und einfach durchs Netz geht. Also das hat mich schon beeindruckt. Und dann natürlich auch noch jetzt diese ganz frisch angekündigte Partnerschaft, Jacques Mühe und Nike. So berichtet nämlich Fashion Network über diese upcoming Partnerschaft zwischen den beiden Marken. Und die soll am 28.06. Als Vorpremiere an den Start gehen und exklusiv über den Online-Shop des Pariser Labels vertrieben werden. Wir sind sehr gespannt. Scheinbar war das eben schon ein langes Anliegen, mit der großen Sportbrand da zu kooperieren. Und ja, bin gespannt, was da für Mini-Täschlein, weil Jacques Mühe ist ja auch bekannt für seine ganz, ganz kleinen Täschchen, wo ich mir denke, was passt da rein? Nicht mal der Schlüssel. Aber ja, ich bin...
Ja.
Frohe Dinge, freue mich. Exactly. Von Paris und den Sportlern und London würde ich jetzt mal sagen, wir reisen nach Hamburg. Da muss ich ja mal wirklich auch gestehen, habe ich wieder was gelernt bei meiner Recherche die letzten Tage. Mont Blanc war mir jetzt auch nicht bewusst, dass das in der Vergangenheit, bevor es zur Richemont-Gruppe dann integriert wurde, ein Hamburger
Doch, natürlich. Ein ganz klassisches Hamburger Unternehmen, auch wenn der Name das jetzt nicht direkt sagt, aber die sitzen über 100 Jahren sitzen die hier mitten in der saßen mal mitten in der Stadt und jetzt außerhalb und haben jetzt sozusagen nochmal ein neues Gebäude eingeweiht, wo sie sozusagen alle Funktionen zusammengezogen haben. Das ist schon sehr bekannt hier. Ne? Genau.
Kannst du uns aber auch wieder die Anekdote des Namens erzählen, Wolfgang? Warum haben die denn dann einen französischen Namen? Mont Blanc.
Wenn ich mich recht erinnere, hat das was damit zu tun, das soll den Anspruch sozusagen dokumentieren, dass man nur sozusagen auf das höchste Level haben möchte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, I will come back.
Okay, ja? Merci beaucoup oder... Danke, eigentlich in dem Fall.
Ja.
Nichts mit Franzosen zu tun. Aber was wir hier heute berichten wollen, und zwar am 10.05. eröffnete eben der alteingesessene Hamburger Schreibgerätehersteller sein neues Zuhause für die Kunst des Schreibens. Und das auf rund 3600 Quadratmetern. Also ab dem 16.05. kann dann auch die Öffentlichkeit Tickets für die Ausstellung erwerben. Und da sich ein Bild für dieses Erlebnis, von diesem Erlebnis dann schaffen. Man findet nämlich auf der Fläche eine Mischung aus Markenerlebnis, Museum und Bildungseinrichtung. Dieses neue Zuhause der Hamburger Luxusmarke soll die Geschichte der Marke erzählen und zu einem Besuchermagnet in der Hansestadt werden. Ja, das Ganze hat dann 20 Millionen gekostet, also die Errichtung dieses neuen Gebäudes. Und sage ich mal, auch die Außenhaut, also die Fassade, soll auch eine alte Verpackung von Montblanc Füllfedern erinnern. Und Montblanc, das eben ja auch mittlerweile zu Richemont gehört, wie wir gerade schon gesagt haben, beschäftigt in der Hansestadt rund 950 Mitarbeiter und hat ja auch neben seinen bekannten Füllfedern, mit denen einst schon Hemingway schrieb und John F. Kennedy unter anderem auch unterschrieb, sein Sortiment um Lederwaren, Uhren und Schmuck erweitert. Wolfgang, ist dir das schon ins Auge gestochen hier, dieses neue
Gebäude? Ja, ich habe das noch nicht gesehen, ich war nicht da. Aber ich wollte nur mal sagen, du hast in der Aufzählung da mit Picasso und Kennedy, hast du mich vergessen, weil ich habe auch einen Füller von denen. Ne?
Mich auch. Ich habe Star Trek.
Es tut mir leid, ihr natürlich auch.
Man schreibt wunderbar.
Da sind sogar auch Originalschriften enthalten. Also von den berühmtesten Zeichnern. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch was dort abgegeben habt. Und man kann dann eben auch ein paar Originalunterschriften oder Schriften dann auch in diesem Museum in Hamburg dann auch sich anschauen.
Perfekter Übergang, Anna. Besser geht's gar nicht. Von den Zeichnungen zu einer Zeichentrickfirma, quasi Walt Disney. Walt Disney hat jetzt eine neue, also es gibt eine neue Kooperation. Wir kennen ja Gucci und Disney, finde ich persönlich ganz entzückend. Nun gibt es die neue Kollaboration des Modehauses Givenchy mit Disney. Instagram-Account vom Designer Matthew Williams hat man öfter mal schon sehen können, dass er sehr oft mit seinen Töchtern zu Euro Disney pilgert. Und jetzt wurde diese Liebe quasi dieses Kreativdirektors auf einen neuen Höhepunkt gehoben, indem er eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Unterhaltungsriesen und dem von ihm geleiteten Modehaus Givenchy ins Leben gerufen hat. Das Projekt heißt The Wonder Gallery, hat vor wenigen Tagen gestartet in einer limitierten Auflage von Luxusmode. Und es gibt aber noch eine zweite Capsule Collection, die soll im Hochsommer folgen. Wenn man sich jetzt überlegt, was können da die Teile kosten? Also T-Shirts so in etwa 520 bis 600 Dollar. Langärmelige T-Shirts mit Kapuze gibt es schon für 790 Dollar in etwa. Alles auch auf Givenchy.com zu sehen. Ja, und das ist halt, wenn man halt sich so irgendwie verbunden fühlt, so wie Williams mit Disney, dann kann das natürlich auch generell über Generationen, Länder und Kulturen gehen, also so eine Verbindung. Ja. Und das war auch das Statement, warum das dann eigentlich auch zustande gekommen ist. Und ich werde mir das jetzt anschauen. Ich hab die Teile noch nicht gesehen, aber ich finde es großartig, dass man dann doch so Ikonen auch zusammentut und dass sich die großen Modehäuser auch anderen Zielgruppen öffnen, andere Ideen verfolgen und ja, schauen, wie sie weiter im Gespräch bleiben und wie sie weiter performen können.
Ja, bin ich auch gespannt, wie dann da die Kollektion aussieht. Erinnert mich ein bisschen an Balmain und Barbie-Kooperation, ist mal so vom ersten Hören. Bin gespannt, was die sich da einfallen lassen, Givenchy und Disney, in terms of Design.
Ganz genau.
Bisschen klassischer unterwegs ist hier unsere nächste Pressemeldung oder Neueröffnung eigentlich, oder ist ja auch eine Pressemeldung in dem Sinne. Und zwar Polo Ralph Lauren. Die hatten ja, und wir hatten darüber auch schon berichtet, ihre Expansionsstrategie mit einem Fokus auf den deutschen Markt auch unter anderem gesetzt, wo sie ja auch ihren Footprint vergrößern wollten. Und zwar hat Polaroid Floreen am Kudamm 26 seinen neuesten Flagship-Store World of Ralph Lauren eröffnet. Und zwar findet man hier auf 460 Quadratmetern Verkaufsfläche und zwei Etagen das Sortiment von Polo, Accessoires und Purple Label für Herren, sowie Polo, Accessoires und Collection für Damen. Und dazu kommt auch dann noch die Vintage-inspirierte Marke RRL, sowie ein paar Geschenke und Dekoartikel, um dann auch nochmal das Sortiment da abzurunden. Die Eröffnung des World of Stores baut auf der gezielten Expansionsstrategie der Ralph Lauren Corporation in Europa, Asien und Nordamerika eben auf, die Teil der Next Great Chapter Strategie ist. Über diese haben wir ja, wie gerade erwähnt, auch schon berichtet. Und in der veröffentlichten Pressemeldung heißt es auch, dass das Unternehmen davon überzeugt ist, dass der Aufbau eines hochentwickelten städtischen Ökosystems, bestehend unter anderem aus einer Mischung aus emblematischen oder Flagship-Stores, kleineren Boutiquen, wir haben ja auch letztens berichtet, dass Ralph Lauren ja auch in der Mall of Berlin eine kleinere Fläche aufgemacht hat. Ich schätze mal, die ist nicht größer als 150 Quadratmeter da in der Ecke am EG. Wholesale-Partnern und digitalen Plattformen, einschließlich einer lokalen digitalen Flagship-Präsenz, von großer Bedeutung sind. Und das merke ich auch zum Beispiel auf Instagram oder ähnliches oder ja, sage ich mal, jetzt auch die Ausstattung diverser Stars, was die da jetzt auch digital da an Marketingkampagnen fahren, finde ich, ist Polo jetzt auch wieder viel präsenter. Kann natürlich auch daran liegen, dass vor kurzem unser großer Polo Ralph Lauren im Designer-Outlet Romand aufgemacht hat. Und es ist ja meistens so, wenn man dann drüber spricht, bekommt man dann auch die Werbung davon. Kann auch daran liegen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die, ja, ähnlich wie der Kost auch wieder viel präsenter sind und bin gespannt, wo da die nächsten Store-Öffnungen stattfinden werden. Weiter geht's mit einer Öffnung in den Niederlanden, allerdings einer deutschen Marke. Und zwar Fashion United verkündet, dass Jack Wolfskin den ersten Store in den Niederlanden eröffnet. Also jetzt den ersten Store kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen, weil natürlich haben wir auch einen Jack Wolfskin Store im MacArthur Glen Designer Outlet in Romont. Ist halt ein Outlet Store. Aber dann wird das wohl der erste Full Price Store sein, der da in Utrecht aufgemacht hat. Und zwar auch als Teil der aktuellen Wachstumsstrategie hat sich Jack Wolfskin die Niederlande und Belgien als Fokusmärkte ausgesucht. Und da öffnet Jack Wolfskin dann eben ca. 170 Quadratmeter. Und es gibt auch einen Raum, wo sich Sportler über die anstehenden Outdoor-Abenteuer unterhalten können, etc. Ansonsten, genau, typisch neues Store-Fit-Out von Jack Wolfskin. Bin mal gespannt, wie sich da die Marke dann auch an dem Markt und im Full-Price-Segment tut und wo dann die nächsten Eröffnungen dann auch da anstehen. Von den Neueröffnungen im Brick-and-Mortar-Bereich schweben wir weiter in die neue Kategorie, nämlich Neues aus dem Metaverse.
Ja, und da haben wir drei Firmen, die alle mehr oder weniger zeitgleich, unabgestimmt, aber doch angekündigt haben, dass sie Kryptowährungen akzeptieren in ihren Geschäften. Ne? Eine davon ist die Firma Gucci, die in ausgewählten Stores in den USA Bitcoins als Zahlungsmethode akzeptieren wird. Und zwar haben die dann eine bestimmte Anzahl von Läden festgelegt, die das machen können. Und das ist nicht nur Bitcoin, sondern das sind auch andere Währungen, Ethereum, Bitcoin Cash, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin und so weiter. Und das ist ja sozusagen alles eine Blockchain-Technologie. Da muss man sich dann sozusagen einen QR-Code runterladen, den das Geschäft versendet und dann mit einer Wallet, die man auf seinem Telefon, auf seinem Smartphone braucht, wo dann die Bitcoins verwaltet werden, kann man dann von da aus diese Zahlung veranlassen. Ja, ist eine neue Methode, weit weg von Kreditkarte, aber gut, sei es denn, es ist ein Zeichen davon, dass sich da offensichtlich Kunden drüber freuen, wenn sie die Möglichkeiten haben, bei einigen Unternehmen das zu machen. Ne? Und Gucci war nicht die einzigen, sondern es gibt noch mehr.
Genau, also einer der ersten, der ja mit, der auch im Decentraland, im Metaverse groß mitgemischt hat, wir haben da schon mehrfach darüber berichtet, ist der 1978 in München geborene Philipp Blein. Der hatte schon vor über einem Jahr angekündigt, dass 15 Kryptowährungen als Zahlmittel zu akzeptieren wären bei ihm. Die Liste ist inzwischen größer geworden. Mittlerweile sind es 19, die man auch unter anderem im Store in Berliner Kudamm einlösen kann. Also der ist da ganz, ganz weit vorne. Er hat jetzt ja auch bei dieser Modenschau, bei der ersten im Metaverse, ja auch Riesenpartys gehabt, hat dort Stores, hat dort Grundstücke gekauft, eben im Decentraland. Also da ist der ist da vorne dabei, wenn man so will. Ein zweites Unternehmen ist auch mit der Kryptowährung an die Öffentlichkeit gegangen, und zwar ist das Off-White. Off-White möchte jetzt auch Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Stablecoins, Tether, USD Coin und so weiter in ausgewählten Filialen in London, Paris, Mailand erlauben. Also sie sagen, es ist ein weiterer wichtiger Schritt im Wachstum der Marke, die in die Zukunft blickt, einschließlich natürlich auch die Web 3.0 Technologien, also das Internet der dritten Generation und auch Bedürfnisse und Wünsche, die sich ständig ergeben bei den Kunden. Und Off-White war ja, da war ja der letzten Jahr verstorbene Virgil Abloh, der Kreativdirektor, wenn man so will. Die versuchen jetzt natürlich auch da für diese Zielgruppe, für diese innovativen Kunden hier eine Lösung, einen Ansatz zu bieten. Ja, schauen wir mal, das mit der Wallet, Wolfgang, du hast das eh schon besprochen, ich habe das jetzt da einmal versucht, das ist schon ganz spannend, das sind, also diese Codes sind ultra lang, mit Buchstaben und Zahlen ewig, und man sollte das ja nur transferieren an einem sicheren Computer, dann gibt es noch einen privaten Key, wo man dann bei einem anderen Computer dann auf seine Wallet zugreifen kann. Es gibt unterschiedliche Wallets. Also das Ganze ist schon, es ist hochgradig interessant und spannend, fasziniert mich natürlich immens. Aber es ist natürlich schon, man muss einmal da hineinkommen, sage ich jetzt einmal. Man muss da hinein und sich damit beschäftigen. Aber wir werden ohnehin dranbleiben und wir werden immer wieder gerne berichten. Und ja, wird sich noch vieles tun auf diesem Sektor.
Und dann switchen wir auch schon in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Da geht es gleich mit einer Firma los, die offensichtlich sozusagen noch nicht verstanden hat, dass die Dinge zu schützen sind, die mal von anderen designt worden sind. Aber okay, da muss man vorsichtig sein mit seinen Aussagen. Jedenfalls verkauft die Firma Tchibo aus Hamburg Artikel, die anderen sehr, sehr ähnlich sehen, zu einem viel günstigeren und niedrigeren Preis. Was ist passiert? Es gibt das Modelabel Wakes, die verkaufen modulare Reisetaschen in trendigen Farben, und offensichtlich ist das auch dem Weltkonzern Tchibo aufgefallen und stellt sich nun die Frage, ist das nun Zufall oder ist das dreistes Plagiat? Denn die Gründer von Wakes, Fabian und Leonie Stein, die haben ihr Label sozusagen aufgebaut, hatten Geld eingesammelt und ihnen ist das gelungen, sagen wir mal, mit Erfolg ihre erste Charge da gut zu verkaufen. Und die haben sich jetzt einen Namen gemacht und konnten sich auch in der Pandemie über Wasser halten. Die haben ein paar treue Kunden, und einer der Kunden hat die nun aufmerksam gemacht, dass im Online-Shop von Tchibo Artikel angeboten werden, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Ne? Also Tchibo hat zwei Taschen dort im Angebot in Sandfarben. Einmal ein 3-in-1-Reiserucksack und eine Sicherheitsumhängetasche, die 90 bzw. 15 Euro kosten. Die Ware von Wakes kostet ein bisschen mehr, die kosten 290 bzw. 69 Euro, also jeweils das Vierfache kann man sagen, ja, also zumindest Dreifache. Die Gründer von Wakes haben jetzt sich entschlossen, auf Instagram ihre Tasche und Fotos und die von Chibo gegenüberzustellen und die Kunden können jetzt selber entscheiden, was sie davon halten. Dieses Gründer-Ehepaar hat dann herausgefunden, dass im April letzten Jahres zwei von diesen Taschen, die da jetzt angeboten werden sind, nach Hamburg geschickt haben zu jemanden. Und zwar an einen nicht genannten Person oder ne, zufälligerweise die gleiche Adresse wie die Chibo-Hauptverwaltung. Ja, Oni Swake Malipons, sage ich da nur, ne? Wehe dem, der Böses denkt. Aber das sieht so ein bisschen so aus, wenn da Taschen geordert worden sind und sie jetzt im Online-Shop auftauchen. Also, ob dann das ein Zufall war im Leben, dass da das Gleiche an zwei verschiedenen Stellen der Erde entwickelt worden ist, I don't know. Thibaut bestreitet natürlich diesen Design-Klau. Aber wir werden da wahrscheinlich nochmal was von hören, weil ich finde das gut, dass die sich an die Öffentlichkeit wenden, weil das ist einfach nicht in Ordnung, sag mal, fremdes Design zu stehlen. Das finde ich nicht gut. Hat auch Thibaut ehrlicherweise nicht nötig. Die haben ein bisschen Firma, die ist groß genug, die haben eigene Designer. Ja, dann kurzer kleine News hier. Oberpollinger, Warenhaus in der Dimension vom KDW und vom Alsterhaus hat mit Sitz in München, gleiche Eigentümer, haben in dem Haus zwei Flächen aufgemacht, haben das ordentlich gefeiert. Es kamen 2000 Gäste zur Eröffnung und die beiden Etagen haben jeweils 10.000 Quadratmeter voll mit Mode. Ne? Grandiose Eröffnungsparty und was sagte dann die Bild-Zeitung? Da knallten die Korken genauso laut wie die bunten Outfits der auffallend gut gestylten Gäste. Und das Opening am Mittwochabend war ein Oberhammer. Alle dabei, rund 2000 geladene Gäste aus Show, Wirtschaft, Politik feierten auf zwei Stockwerken. Gab was Schickes zu essen. Edel Caterer Doku aus Wien hat geliefert. Mittendrin Milliardär und Eigentümer René Benko, der ja jetzt mittlerweile schon 500 Millionen Euro in die Umgestaltung aller drei Department Stores, also Oberpollinger, KDW und Alsterhaus, gesteckt hat. Und sagt, es ist traumhaft geworden, hat weltstädtisches Flair und passt super zu München. Da bin ich ja gespannt, ob der Benko auch mal irgendwann in Wien so ein Ding noch mal hinstellt. Ne? Aber das ist eine andere KDW. Geschichte.
Ich hoffe, ja, dass sie mir dann alle eingeladen und da würde ich gleich meine Meldung gerne mal mich vordrängeln, Heidi, weil es gerade so schön passt mit den bunten Korkenknallen und den bunten Outfits. Da habe ich nämlich auch mal was für die Kategorie Retail-Gossip gefunden. Und zwar, weil wir letztens berichtet haben, auch über die pinken Balenciaga-Fell-Pop-Ups, wo Wolfgang ja gemeint hat, das ist ja nicht so der Pink-Fan und hält nicht so viel davon, als nachhaltige Farbe, weil die als letztes aus dem Laden rausgehen. Also da muss man sagen, das ist jetzt der letzte Schrei, Wolfgang, also fürs nächste Event.
Okay.
Bitte musst du dir so ein pinkes Accessoire zulegen, weil in China ist das gerade in der Menswear der letzte Schrei. Und die letzte Valentino Fashion Week oder Fashion Show war ja auch komplett in Pink gekleidet. Und zwar hat er nämlich TikTok schon in 2020 unter dem Motto oder dem Hashtag Macho Pink eine Challenge gelauncht, die mittlerweile auch über 130 Millionen Views hat. Und der Hashtag ist immer noch aktiv. Und nachdem viele Stars wie Justin Bieber und Travis Baker auch zuletzt auf den öffentlichen Veranstaltungen wie Grammys oder ähnliches mit Pink glänzten, ist der Hashtag und der Style gerade aktueller denn je. Und ich freue mich, demnächst dein pinkes Accessoires zu sehen, nämlich Macho Pink.
Okay, ja. I let you know. Sehr
gut. Ja. Und der Übergang zu Pink, ja, Anna, du hast das ja schon gesagt. Also Pink war ja die letzte Modenschau vom Head-Choreografen und Designer des Unternehmens Valentino, Pierpaolo Piccoli. Der hat ja eine Fashion-Show in einem wunderbaren, traumhaft expressiven, schönen Pink gelauncht. Und Valentino selber, der Kaiser, wie er auch genannt wird, wurde jetzt kürzlich, exakt am 11.05. wurde er 90 Jahre. Einer der letzten Modezaren seiner Garde hat Geburtstag gefeiert und in seiner Heimatstadt Voghera hat er den Schlüssel der Stadt bekommen. Er ist ja als Valentino Clemente Ludovico Garavani geboren worden und hat 1959 bereits das erste Atelier geöffnet in Rom, in der Via dei Condotti. Und da haben sie natürlich alle die Nase platt gedrückt, weil er war halt ein Schönheitsfanatiker. Er hat die Frauen verehrt und natürlich die Roben wunderbarst entworfen und geschneidert. Die Verehrer waren natürlich Jacqueline Kennedy, Meryl Streep. Da hat er ja eine Gastrolle in Der Teufel trägt Prada ganz kurz gehabt. Natürlich Jennifer Lopez und so weiter. Er selber hat sich ja schon vor Jahren zurückgezogen und macht jetzt Bühnenbilder für Theater und lässt sich halt von anderen Themen inspirieren. Aber den Designer-Pinsel hat er abgegeben, Pierpaolo Piccoli, der das, glaube ich, ganz gut in seinem Sinne weiterführt. Also einer der letzten Großen, bitte Happy Birthday, auch von unserer Seite.
Absolut, ja.
Happy Birthday Absolut. To you, exactly. Ja, super. Und dann sind wir wieder hier am Ende unseres Podcasts angekommen. Wie immer, viel Spannendes dabei. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs weiterhin connecten und kommentieren auf LinkedIn. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
Bis bald. Alles Gute.
Ciao, ciao.